Ja, und wer kommt mir als erstes entgegen, als ich durch die Lobby laufe?
Steve Jobs,
ja. Unfassbar. Mhm. Ne? Der war ja vorher unser Held gewesen, den wir aber nie irgendwo gesehen haben. Es gab ja auch nicht so Internet wie heute oder Filmchen oder irgendwas, sondern alles nur Biografien oder mal eine Computerzeitung. Ne? Und dann plötzlich siehst du, dass Steve Jobs über den Gang laufen. Ganz cool, wie man ihn so aus Videos kennt.
Ja.
Ich habe ihn natürlich gar nicht angesprochen, aber ich sagte dann zu Steve, der saß unten in der Lobby, hatte er so ein Guest Room, wo er dann arbeiten durfte. Sag mal, das war Steve Jobs, oder? Und dann, ja, klar, ne, Steve's here all the time. Ne? Deer Creek Road war das in Palo Alto. Und I can introduce you to him. Ja. Und er hat er tatsächlich gemacht. Hat er mich Steve Jobs vorgestellt. Steve interessierte sich nicht für den Quatsch, den ich da machte.
Ja.
Aber er sagte so beiläufig, ja, nächste Woche wird ein Developer Camp sein. Wenn ich Lust hätte, könnte ich ja hinkommen.
Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit
Christoph Magnussen
und Michael Trautmann. Und wir haben heute einen Gast bei uns, auf den wir uns schon sehr, sehr lange freuen, Wilfried Beek. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Es ist schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Es ist einer der wenigen Podcasts, die wir im Moment im normalen Setup machen. Wir machen viele Remote-Podcasts aufgrund der Corona-Situation und das ist jetzt auch mal unsere erste Frage, die wir an unsere Gäste stellen. Wie geht's dir in der aktuellen Lage?
Mir geht's super. Also ich nehme vielleicht diese Corona-Situation auch einen kleinen Tick anders wahr als andere. Ich habe jetzt gemerkt, dass manche Leute doch wirklich, wirklich ängstlich sind und das habe ich bei mir nie verspürt. Und vorsichtig ja, ne, alles eingehalten. Aber ich hatte nie diesen Moment, wo ich irgendwie eine Angst hatte, obwohl ich ja fast schon in der Altersgruppe bin, wo es risikoreich werden könnte. Insofern bin ich ein bisschen in meinem eigenen Reality-Distortion-Field vielleicht.
Wir hatten ja das Vergnügen, ihr kennt euch ja schon länger, wir hatten bisher keine Berührungspunkte, aber wir haben uns im Livestream kennengelernt. Und da war ich auch sofort, da war ich so, warum haben wir Wilfried bitte noch nicht im Podcast gehabt? Hallo, was ist da los? Deswegen fand ich es cool, dass es jetzt möglich ist. Und du hast eine wirklich irre Story, aber du hast eben auch ein Setting momentan, wo du sagtest, du hast viel getan in der Corona-Situation. Ich hätte es jetzt mal von hinten aufgerollt. Vielleicht erzählst du einmal, was du gerade aktuell machst, weil ich das sehr spannend fand, auch im Stream, bevor wir dann einmal in die Story hüpfen, wie du der geworden bist, der du heute bist.
Ja, also die Corona-Situation, die kam ja über uns alle sehr plötzlich und wir mussten schnell agieren. Und ich glaube, wir haben auch waren unter den Unternehmen, die super schnell agieren konnten. Wir haben alle unsere Leute ins Homeoffice geschickt, was für uns ja leicht war, weil wir sowieso eine Cloud-Company sind. Alle Tools, die wir waren schon da. Wir waren schon komplett auf 365 und Video. Na klar, mussten wir einige Sachen testen. Was ist am besten? Was funktioniert in großen Gruppen? Aber das war dann schnell klar. Wir haben, die Leute benutzen alle Chat-Tools und so weiter. Insofern war es sehr, sehr einfach für uns oder relativ einfach, alle Leute ins Homeoffice zu schicken. Wir waren ja ohnehin oder sind verteilt auf ganz viele verschiedene Standorte. Wir haben den Hauptstandort Hamburg. Wir kommen ja, wenn wir nachher sicherlich noch drauf kommen, mit einem Standort aus Jena, weil wir dort ein Spin-off von Intershop sind. Da haben wir auch 30 Leute. Aber wir haben auch Leute in Barcelona, wir haben Leute in Bilbao, wir haben einzelne Leute, die zu Hause schon immer gearbeitet haben, einzelne Leute in Leipzig oder sowas. Also wir waren ohnehin schon immer verteilt und haben also agiles Arbeiten, Remote Working. Insofern war das für uns jetzt in dem Sinne technisch keine große Geschichte. Was ich jetzt im Nachgang, und es hat auch super gut funktioniert, die Leute haben super performt, haben sich super wohl damit gefühlt. Wir haben weiter delivered. Ich habe das ja gesehen bei einigen Partnern, die wir hatten, die das nicht so gut hingekriegt haben. Da habe ich immer gefühlt, super bei uns. Ja. Was ich jetzt schwierig fand, ehrlich gesagt, muss ich gestehen, war das, die Leute zurückzuholen. Mhm. Weil sie so gut performt haben und weil sie gar nicht eingesehen haben, dass sie jetzt zurück ins Office kommen. Einige hatten ja auch echt große Vorteile, wenn sie eine Stunde jetzt anfahren zum Büro, dann sieht man irgendwann nicht mehr ein, ey, wieso hat doch alles super funktioniert, bleib mal zu Hause. Aber wenn man es aus meiner Perspektive sieht, ich saß dann ja immer alleine im Büro, wo sonst irgendwie 60, 70 Leute sind. Oder zum Glück hatte ich eine Marketingkollegin, die immer da war, weil sie ganz nah am Büro wohnt und auch nicht eingesehen hat, warum sie zu Hause bleiben soll. Aber ich wollte ja nicht für alle Ewigkeit alleine im Büro sitzen bleiben. Und dann habe ich irgendwann fälschlicherweise zu früh erwartet, dass die Leute zurückkommen. Das hat dann gleich große Protestwellen gegeben.
Das hat der Jack Dorsey von Twitter hat gesagt, es sollen alle zu Hause bleiben bei Twitter, die 5000 Leute. Ne?
Ja. Hat er jetzt auch gesagt, so bis ab sofort alle können, so, wenn sie wollen, immer remote arbeiten.
Das würdest du nicht wollen bei dir?
Ich weiß nicht, ich glaube, es muss sich irgendwann einpendeln. Wir müssen jetzt das Optimum finden. Deswegen experimentieren wir jetzt mit verschiedenen Modellen. Wo funktioniert sehr gut, wo nicht so gut. Ich selber bin der Meinung, face-to-face, deswegen bin ich auch heute hier, bin hergekommen, eben mit dem Fahrrad hergeradelt. Hätten wir ja auch remote machen können, klar. Ich finde das so angenehmer. Ja. Ich mag es lieber face-to-face mit Leuten. Der Mensch ist für mich ein soziales Wesen. Das ist eines der entscheidenden Differenzierungsmerkmale, was uns ausmacht. Und ich finde, das bringt auch eine gewisse Performance, die man anders nicht hinkriegen kann, glaube ich.
Also wir sind ja dann auch eine Generation und ich glaube, unsere Generation ist ja auch so sozialisiert worden und groß geworden. Christoph gehört jetzt schon fast zur Digital Natives. Ich für mich habe so rausgefunden, dass da ganz viel Positives drin steckt. Aber meine Grundeinstellung ist auch Menschen, also ich mache jetzt zum Beispiel, ich bin glaube ich jetzt in den letzten 10 Wochen durch Tippen mindestens 50 Mal um die Alster gegangen, eigentlich nie allein, sondern immer mit Gesprächspartnern. Ich habe gesagt, du, wollen wir uns treffen, lass uns doch draußen treffen, lass uns einmal um die Alster gehen. Gespräche 1,5 Stunden, also ich nehme mehr Zeit für Gespräche als vorher, die Gespräche sind tiefer, es ist toll und aber das zu kombinieren und zu sagen, wenn ich dann wirklich fokussiert arbeiten möchte, wenn ich nicht gestört werden möchte, dann bin ich häufig im Büro falsch, weil dann natürlich Leute auf mich zukommen, was von mir wollen. Ich habe für mich so persönlich herausgefunden, dass ich viel zu viel gereist bin früher. Ich glaube, ich komme mit 50%.
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
Ich komme mit 50% der Reisen in Zukunft, werde ich auskommen. Ja. Ich glaube, dass ich mit 50% der Bürozeit auskommen werde. Und wenn ich nochmal neu gründen würde, würde ich, glaube ich, mein Büro völlig anders planen. Ich würde sagen, ich plane das Büro so, dass die Menschen 50% da sind. Dafür wäre ich bereit, viel mehr zu investieren in Qualität und in mich auch zu fragen, wirklich, in welchen Modi kommen Leute eigentlich ins Büro? Wofür ist das Büro da? Für soziale Interaktion, aber nicht für Sitzen und Arbeiten. Wenn ich nicht.
Klar, aber es gibt natürlich, um aufs Büro zu kommen, es gibt nie das optimale Setup. Als ich unser jetziges Büro eingerichtet habe, ist glaube ich 15 Jahre her, da habe ich die Mitarbeiter gefragt, wie wollt ihr es idealerweise haben? 2 Büros, 3 Büros, Großraumbüros, sonst was. Und ich sag mal, nach 15 Jahren völlig falsch. Man wird ohnehin jedes Büro, glaube ich, nach 10 Jahren, 15 Jahren auf hinterfragen, wie das Setup ist. Ja. Und dann gibt es wieder neue Moden, neue Feelings, wie man anders zusammenarbeiten will.
Da gibt's bemerkenswerte Reise hinter dir und wie gesagt, ich will da jetzt nicht vorgreifen.
Ja,
wir gehen jetzt an den Anfang. Wie bist du der geworden, der du bist? Und zwar mal es so bunt aus. Wie es wirklich war.
Wenn du magst, gerne mit der Geschichte der Party für den New York Stock Exchange.
Ja, ich glaube gern.
Aber
man läuft immer Gefahr, wenn man diese ganze Historie erzählt. Ich mache das jetzt ja 40 Jahre. Das ist eine unvorstellbare lange Zeit in dieser Industrie. Weil diese Industrie oder das Gefühl, was wir hier haben, Digitalisierung, gibt's ja bei vielen Leuten noch nicht so lang. Ne? Und wenn ich jetzt aber zurückgucke, vor 20 Jahren war Dotcom-Boom. Das war ja auch meine, ich sag mal, Hochzeit, zumindest finanziell gesehen. Das ist ja die Halbwertszeit gewesen. Wenn wir heute deine Kinder, ne, die sind in einem Alter, die sind in dem Dotcom-Boom geboren. Man läuft jetzt immer Gefahr, dass wenn ich jetzt anfange von 1980, dann ist irgendwie wie Opa erzählt vom Krieg.
Ja? Aber du weißt, als wir in Neidkarte am Lagerfeuer gesessen haben und du erzählt hast die Geschichte und meine beiden Söhne dabei saßen, dass sie den Mund nicht mehr zugekriegt haben und immer mehr wollten. Also von daher.
Weil die Leute natürlich fasziniert sind, dass man Steve Jobs getroffen hat und sowas, ja. Aber das ergibt sich ja, weil du jetzt auch gefragt hast, wie bist du der geworden, der du bist? Und ich würde jetzt instinktiv mal sofort antworten wollen. Ich war immer schon der ich heute bin. Ne? Aber trotzdem haben die Dinge natürlich etwas mit einem gemacht. Ja? Und ich bin da auch zufällig reingekommen. Ich glaube, ein Lebensmotto von mir, das habe ich schon sehr, sehr früh in meiner Kindheit von meinem Großvater mitbekommen, das ist, mit Glück musst du rechnen. Ja? Das ist irgendwie, du musst immer bereit sein für das Glück. Und das heißt, du musst immer gucken, was passiert gerade um dich herum und ergreif das Glück beim Schopf. Ja? Und das habe ich mein Leben lang gemacht und dadurch habe ich so viele Chancen gehabt. Und das war 1980 so, da fing das Ganze an. Haben wir eine Abi-Reise gemacht nach London. Und ich fand die Stadt so super. Damals gab es ja noch keine Flieger, also zumindest gab es diese EasyJet Ryanair-Generation noch nicht. Man musste da noch mit der Fähre rüberfahren, ganz andere Welt. Wenn man dann tief in London eingetaucht ist, in Camden und so weiter, was faszinierende Stadt, finde ich heute immer noch eine meiner Lieblingsstädte neben New York und Hamburg natürlich. Dann habe ich entschieden nach dem Abitur, die anderen müssen alle zur Bundeswehr. Okay, du hast jetzt hier 1,5 Jahre Zeit. Dieses Jahr nach dem Abitur ist ja auch immer klasse, so Summer of Love irgendwie. Mhm. Man hat plötzlich mal 6 Monate auf jeden Fall frei und du fährst jetzt nach London. Da habe ich vorher ein bisschen Geld verdient, als ich Streikbrecher war bei der Post, als die gestreikt haben und Beate Uhse am Laufen halten mussten. In Flensburg, komme ja aus Flensburg. Da habe ich ein bisschen Geld verdient. Das reichte dann für ein Jahr London. Bin dann in London eingetaucht in eine Welt ganz alleine, wenn man da ankommt, so als Tramper. Taucht man sowieso in ein ganz Fremdes ein und muss sich mit allem irgendwie arrangieren. Man trifft Sekten, man trifft natürlich auf eine ganz andere Kultur. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der heute noch mein Freund ist, Philipp Bond. Der hat Kleinkomputer entwickelt. Ne? Da gab es einen BBC-Computer, den konnte man so aus Teilen zusammenbauen. Da war England wie heute auch schon wieder Deutschland voraus. Damals habe ich mich dann dafür begeistert, als ich zurückkam, ich dachte, sowas will ich irgendwie studieren. Habe dann Informatik, Mathematik studiert und hatte da auch wieder Glück, dass mein Mathe-Prof, das war so ein völlig verschrobener, abgehobener Typ, der aus Stanford kam, der kam eigentlich nur nach Kiel zurück, weil er die Pension kassieren wollte. Also wenn man in Deutschland 3 Jahre oder 4 Jahre nochmal arbeitet, dann hat man Pensionsanrechte. Ansonsten wäre er in Stanford geblieben. Aber das war das Glück, dass er gerade da war an der Stelle, wo ich Mathe studiert habe. Wir haben zusammen dann verrückte Mathe-Programme entwickelt. Eins davon war ganz am Anfang für den Mac. Man muss dazu sagen, 1983, also ich habe 81 dann angefangen zu studieren, 83 kam die Lisa auf den Markt. Mhm. Die Vorgeschichte war, als ich jetzt Informatik dann studiert habe, war das eine ganz andere Welt als dieser Minicomputer, den ich da über den Philipp Bond kennengelernt hatte, wo man zu Hause hackt und irgendwie Space Invader programmiert. Man kam in so einen großen Raum rein, da war ein Großrechner, BS 2000, ja, Betriebssystem 2000.
Mein erstes Praktikum, genau. Muss ich so Bänder einlegen.
Ja, man hatte eine Stunde Zeit, da seine Pascal-Aufgaben zu machen. Und saß dann da zu zweit und da gab es so Befehle, Cursor vor, Cursor zurück und so weiter. Und man wusste aber von zu Hause ja schon, wir hatten dann einen Apple II, dass das ganz anders aussehen kann. Der Homecomputer zu Hause war viel leistungsfähiger als diese ganze Großrechnerarchitektur, die sie an der Uni hatten. Ne? Und dann haben wir unsere Aufgaben immer zu Hause gemacht. Das wurde uns dann irgendwann verboten, weil wir fanden, das war ein unfairer Wettbewerbsvorteil, den wir hatten. Aber wir haben dann natürlich da weitergemacht, ja, und haben nächtelang gehackt. Mit Sachen. Und zufälligerweise, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, weil ihr auch aus Kiel kommt, gab es ja damals den Weltmarktführer für Color Scanner in Kiel, die Firma Hell.
Mhm. Die hat quasi
ich glaube, 90% aller Farbpublikationen der Welt wurden auf Hell-Scannern gemacht. Ne? Genialer Typ und riesige Firma auch, wurde später, haben sie dann so einige disruptive Elemente nicht mitbekommen und wurden dann von Linotype zunächst von Siemens gekauft und später dann von Linotype und so weiter. Gibt's immer noch einen kleinen Teil in Kiel, aber das war ein faszinierendes Betätigungsfeld. Da waren wir so als Studenten, durften wir da an den Hell-Scannern arbeiten. Und die hatten 1983 sich Lisa-Computer geleistet, um das mal anzuschauen.
Das war der Vorgänger des Mac. Steve Jobs, der Vorgänger von Mac, genau.
Genau. Das war so ein bisschen größer als der Mac. Er kostete 30.000 D-Mark, unbezahlbar natürlich für so Studenten. Und deswegen haben wir da auch für no money so lange gearbeitet, wie wir konnten, an diesen Lisas. Das war eine Offenbarung. Man kann sich das heute gar nicht vorstellen. Also dieses, was ich gerade beschrieben habe, Großrechner, Tastatur gegenüber Apple II war schon groß. Aber der Sprung zu einer Lisa, das war wie eine Mondfähre. Ja, also weil man plötzlich ein Betriebssystem hatte, wie wir das heute ja alle kennen, mit einer Maus und der grafischen Oberfläche und so weiter, für Kreative. Also wie Steve Jobs immer sagt, für the mere mortals, für die Normalsterblichen, für den Rest von uns, die vorher mit Computern, also für die Nicht-Hacker.
Ja.
Da waren dann so Sachen drauf wie Draw und Paint und so weiter. Also alles, was man am Anfang von Macintosh auch kannte. Sogar viel abgefahrene Sachen wie das Office-System der Lisa, das war selbst auf dem Mac später nicht so gut. Wenn man das Ding runtergefahren hat und wieder hochgefahren hat, dann war genau das Dokument noch auf dem Desktop, was man da verlassen hatte. Ne? Mhm. Also sehr innovative Konzepte, die sie von Xerox sich damals dann abgeschaut hatten. Ne? Steve Jobs wollte aber einen Massencomputer immer machen und hat dann den Mac entwickelt, der ein Jahr später auf den Markt kam, weiß ich noch genau, wie die Einführung war, 24. Januar 1984 in Deutschland, Frankfurt, Palmgarten. Und das war dann wirklich die Offenbarung für uns, dass wir plötzlich einen Computer hatten, der nur 10.000 DM kostete, den wir uns also irgendwie leisten konnten vielleicht mit ein bisschen Arbeit. Und dann haben wir auf dem Mac weitergemacht, ne, und waren unter den ersten Mac-Developern. Haben immer Grafikprogramme gemacht, hatten dann auch manchmal Glück, dass wir als Mac-Developer die richtigen Leute kennenlernten, die dann Mac-Versionen haben wollten. Damals war der Mac in Deutschland nicht so populär wie in Amerika, aber es gab in der ganzen Kreativszene, gab es viele Leute, die genau, hier in Hamburg gab es die Firma Stamme, gibt's immer noch, die also Musikprogramme macht, und die hatten so auf dem C64 am Anfang, später auf dem Atari ST hatten sie so Digital Recording Programme entwickelt, und da wollten sie auch eine Mac-Version haben, und da haben sie uns dann gebeten, die Mac-Version zu schreiben. Das war der Beginn von Cubase, heißt das heute. Also das ist so Weltmarktführer später geworden. Ja. Also da haben wir auch so kleine Duftmarken gesetzt, indem wir da innovative Konzepte abgeliefert haben auf dem Mac. Und so sind wir da durch diese ganze 80er Jahre gekommen mit Mac. Was viele auch nicht wissen, es gab auch das Internet natürlich schon, man konnte sich schon einwählen und hatte schon Kommunikation mit Newsgroups und so weiter. Aber das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen
sprengen. Sehr, sehr früh, genau.
Genau. Und dadurch, dass ich mit meinem Mathe-Prof, um darauf zurückzukommen, was habe ich mit dem gemacht? Ich hatte hatte sich angeschaut, wie genau rechnet der Rechner eigentlich, ne? Und da war ein innovativer Prozessor drin. Der Steve Jobs sagte immer, der isst Intel-Prozessoren zum Frühstück, der Motorola 68000. Mhm. Und wir stellten aber fest, dass die Mathegenauigkeit nicht so genau war. Auf Mac schon, ja, aber auf anderen Rechnern, die einen 68000 Prozessor drin hatten, nicht. Zum Beispiel auf dem Atari ST, das war so eine Billigversion, mhm, auch 68000 drin. Und dann haben wir, weil er eben so ein Spezi war, haben wir dann eine Mathebibliothek geschrieben und stellten am Schluss fest, oh, unsere ist ziemlich gut und ist aber 7-mal so schnell wie auf dem Mac. Ja. Und dann dachten wir, das müssen wir die Leute von Apple wissen lassen, dass wir da ein cooles Produkt haben. Das glauben die uns gar nicht, dass man damit schneller rechnen kann. Und auch alle anderen Leute in Silicon Valley, die irgendwie mit Rechnern und so zu tun haben, die rechnen müssen. Und da bin ich da rüber geflogen, weil ich dachte, ja, einfach mal vorstellen. War übrigens mein erster Flug mit 29, ne, auch eine andere Generation. Wie gesagt, gab es kein EasyJet, kein Ryanair. Das war ein paar Wochen nach Lockerbie, also mit einer Pan Am-Maschine 747.
Und nach
San Francisco, genau. Und man musste von Hamburg, also kam noch eine Maschine, Zubringermaschine, damals aus Berlin, landete kurz in Hamburg, flog dann weiter nach London, und von London ging es dann nach San Francisco. Und war noch ein anderes Fluggefühl einfach, ne? Und aber kurz davor war eben diese Lockerbie-Katastrophe gewesen, deswegen gab es diese harten Kontrollen, auch wo die mit Scannern und so gearbeitet haben. Habe ich noch gedacht, oh shit, hoffentlich geht jetzt meine Diskette hier nicht kaputt, ne, auf der mein Programm ist, durch den Scanner oder so.
Oh, nee, blieb alles das waren auch so eine richtige Floppy.
Genau, waren schon die kleinen,
also die kleinen,
die 3,5 Zoll. Vorher hatten wir ja die 5,25 Zoll, die so ein bisschen CD-Größe
haben. Mhm.
Genau, und aber dann hatten wir schon diese 3,5 Zoll Dinger. Aber war alles gut, waren Programme noch drauf, als wir ankamen. Und tatsächlich kriegten wir dann auch einen Termin bei Apple. Also wir sind waren erst auf der Macworld Expo, die im Januar stattfand, 89, und haben dann die richtigen Leute gesucht und haben es irgendwie geschafft, da reinzukommen und denen klarzumachen, hey, das müsst ihr euch angucken. Ja. Und tatsächlich hatten die dann auch so eine Numerics Group und haben dann uns überall hin empfohlen, und dadurch sind wir in ganz, ganz viele Companies reingekommen. Claris, die Software machten für die ganzen Programme auf Mac, Microsoft und viele, viele andere, die also Software für Mac geschrieben haben, die unser Programm dann lizenziert haben von uns. Das kostet irgendwie $25.000, haben wir jeweils genommen von jedem. Und eine dieser Firmen, die das lizenziert hat von uns, die hieß Wolfram Research. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber sage ich euch gleich den Kontext. Stephen Wolfram, genialer Mathematiker, Hacker, auch Informatiker aus Illinois, hatte ein Programm entwickelt, das hieß Mathematica. Das konnte grafisch auf dem Mac Sachen visualisieren, die man vorher irgendwie nur in komplizierten Formeln gar nicht sich vorstellen konnte. Ne? Und er konnte also so Waves und sowas, so 3D-Landschaften konnte er visualisieren, also Mathematik so anschaulich machen. Und der brauchte eben genau auch diese Geschwindigkeit auf dem Mac. Und der hat also auch unser Programm lizenziert. Und weil die aber nicht im Silicon Valley waren, sondern in Illinois, hatten die ihren Programmierer vor Ort, ja, Theodore Gray. Und Theodore Gray, lustigerweise, weil er kein eigenes Office hatte und die einzige Person dort war, arbeitet auch meistens von zu Hause. Aber wenn er im Office arbeitete, dann saß er bei Next, der neuen Firma von Steve Jobs.
Wow. Ja?
Und hat sich dann mit mir verabredet und im Next-Gebäude. Mhm. Und wer kommt mir als erstes entgegen, als ich durch die Lobby laufe?
Steve Jobs,
ja. Unfassbar. Mhm. Ne? Der war ja vorher unser Held gewesen, den wir aber nie irgendwo gesehen hatten. Es gab ja auch nicht so Internet wie heute oder Filmchen oder irgendwas anderes. Alles nur Biografien oder mal eine Computerzeitung. Ja. Ne? Und da plötzlich siehst du, dass Steve Jobs über den Gang laufen. Ne? Ganz cool, wie man ihn so aus Videos kennt.
Ja.
Ich habe ihn natürlich gar nicht angesprochen, aber ich sagte dann zu Steve, der saß unten in der Lobby, hatte er so ein Guest Room, wo er dann arbeiten durfte. Sag mal, das war Steve Jobs, oder? Und dann, ja, klar, ne, Steve's here all the time. Ne? Deer Creek Road war das in Palo Alto. Und I can introduce you to him. Ja. Und er hat er tatsächlich gemacht. Er hat mich Steve Jobs vorgestellt. Der Steve interessierte sich nicht für den Quatsch, den ich da machte. Ne? Ja. Aber er sagte so beiläufig, ja, nächste Woche wird ein Developer Camp sein. Wenn ich Lust hätte, könnte ich ja hinkommen.
Ja. Hat Steve Jobs angesagt.
Genau. Ja. Ja. Und dann sage ich, Developer Camp, hört sich irgendwie cool an. Ja. Und dann habe ich mich dafür angemeldet, kostet irgendwie $10,000, da hinzugehen. Aber ich hatte gerade $25,000 von Steven, von Wolf Research bekommen. Ja. Ja. Und sag ich, okay, $10,000. Aber der Clou an der Geschichte war, in den $10,000 war ein Next-Computer dran.
Ne? Oh, also wow.
Dieses okay, Ding, das hatten die gerade 3 Monate vorher vorgestellt. Und das hatte niemand. Ja, und das war so das Objekt der Begierde. Also jeder auf der Welt, also es gab es gar nicht außerhalb der USA, es gab nur in diesem kleinen Zirkel. Ja. Und das war dieser Magic Black Cube, den Herbert Esslinger designt hatte. Und also von Frog Design. Und dann brauchte ich keine Sekunde zu überlegen, dass ich an diesem Developer Camp teilnehmen würde und ein Next Cube mit nach Hause nehmen würde. Und das war dann auch, da saßen die ganzen, das Who's Who der amerikanischen Softwareindustrie saß in diesem Developer Camp, da waren 30 Firmen zugelassen und ich saß da auch. Ja, da dachte ich, pff, na, gibt's ja nicht. Ja. Wilfried from Germany. und dann kam es aber nachher dann dazu, ja, okay, wo ist jetzt hier mein Cube, den ich mitnehmen kann? Und dann stellten die fest, oh nee, shit, es gibt Exportbeschränkungen, ne, für den. Das war ja noch vor dem Mauerfall. Und da war ein Prozessor drin, DSP heißt das, digitaler Signalprozessor, der war nicht exportfähig. Also der war so leistungsfähig, dass man den nicht exportieren durfte. Und da musste man dann ganz viel Prozedere machen. Da bin ich dann, als ich zurück in Deutschland war, nach Eschborn und habe mir so eine Genehmigung geholt, weil wir Cubase ja entwickelt hatten für Steinberg, also so eine Musik Recording-Software, die hatte auch digitale Signalprozessoren drin. Und da haben wir reklamiert, okay, wir brauchen das für unsere Arbeit, diesen digitalen Signalprozessor,
ja,
ne, der gerade das Problem war.
Ja.
Und
haben eine Sondergenehmigung
gekriegt. Genau, haben wir eine Sondergenehmigung gekriegt, den für diese Arbeit also importieren zu dürfen. Und dann war 4 Wochen später, stand ich hier in Hamburg am Flughafen am Zoll und da kommt mir diese Kiste entgegen mit dem Next. Ja? Und weiß ich wie heute.
Warst der erste in Deutschland?
Ja. War der erste überhaupt außerhalb der USA.
Ja. Ne?
Und dadurch kam dann auch die ganze Geschichte in Gang, warum ich also Next-Distributor wurde. Weil ich der Einzige war, über den sie mit dieser Genehmigung überhaupt Next-Computer nach Europa bekommen konnten. Und das war fast ein Jahr lang, war ich der Einzige. Und jedes Mal, wenn Steve jemanden traf, dem man Next Computer versprochen hatte, riefen sie mich an und sagten, Wilfried, we will send you another one. Und dann haben wir die Dinge, also wir mussten zu Linotype wegschicken, wir mussten einen an nach Spanien schicken, da habe ich dann nachher erfahren, er war für den König von Spanien, hat er auf irgendeiner Party in New York getroffen, die haben gesagt, du kriegst einen Next Computer und dann haben, ne, über diesen Weg haben wir dann Next Computer in ganz Europa verteilt an die Leute, die das haben wollten. Ne. Und also auch an viele Forschungseinrichtungen und sowas. Ja. Daisy war ja auch in Hamburg, komme ich gleich noch drauf, was das Besondere daran war. Und dadurch gab es dann irgendwann eine Community, die uns alle kannten, weil wir denen die Next Computer verkauft haben. Ne. Irgendwann kriegt man eine generelle Genehmigung, durften die dann auch verkaufen, wurden deutscher Distributor von Next. Und da kam dann eine ganze Speditionsladung an von Next bei uns in Kiel, Fletern 23 da.
Fletern, wie geil.
In der
unfassbar. Gegen habe ich damals nicht realisiert. Nee. Ich war so großer, ich war immer, also ich habe meinen ersten Mac 1988 bei einem Praktikum auf dem Tisch stehen gehabt. Ich kam da hin, da ist dein Platz und dann stand da ein frischer Mac SE. Das war schon eine Nummer besser, eine Nummer
schneller. SE war ja der erste, den Hartmut Esslinger designt hatte, dieses Weiß. Ne? Ja, vorher war das so ein bisschen beiger gewesen, so ein Eierfarben.
Genau. Und dann hatte ich einen Laserdrucker daneben, da gab es dann ein Programm, das hieß Ragtime.
Ja,
und da konnte ich dann,
natürlich alles
konnte ich, da habe ich dann, weiß nicht, für den 60. Geburtstag des Vaters eines Freundes konnte ich dann so ein Kapital Magazin nachbauen mit dem, der war irgendwie Bankdirektor, bei Schleswig-Holstein Landesbank und der war so glücklich, dass der so quasi so ein Magazin dann, innen drin war das dann, wie man Studentenzeitungen so gemacht hat oder Schülerzeitungen, aber draußen war eben mit Ragtime designed. So.
Was ich noch erinnere, weil du redest von den Next-Computern und ich habe die deswegen so präsent, obwohl ich ja überhaupt nicht die Generation bin, die mit denen gearbeitet hat, aber ich habe mir die Videos auf YouTube reingefahren, wie Steve Jobs mit seinem Kreativteam das Ding konzipiert, entwickelt, designt, dass eben ganz viele Sachen versteckt waren schon. Das, was heute in den Macs der Fall ist. Also wir haben ja auch einen Mac, auf dem wir arbeiten, hier mit für den Filmschnitt. Und wenn du den aufmachst, dann denkst du unfassbar, wie geil der von innen aussieht. Und das war damals schon drin. Und da gibt's richtig geile Videos, wie er irgendwie so ein Retreat macht mit seinem Team. Und die habe ich mir alle rauf und runter reingefahren.
Das waren natürlich auch Sachen, die hat man damals, wenn man da drin war, alle ganz schnell gelernt. So ein Offsite-Meeting, ne? Das haben wir dann hier natürlich auch jedes Jahr gemacht. Ne? Geil, Offsite-Meeting muss man machen, ne? 3 Tage irgendwo an der Ostsee oder so. Und das waren alles Dinge, die man da so aufgesogen hat als junger Mensch, wenn man da direkt im Silicon Valley war. Das war ja noch eine ganz andere Landschaft als heute. Mhm. Heute ist ja hauptsächlich Software getrieben. Damals war das ja sehr, sehr viel Hardware. Die ganzen Unternehmen, die da waren die fast alle waren Hardware-Unternehmen. Mhm. Ne?
War das so, dass die Fairchild Semiconductors Boy Group, das waren noch die dann Intel gegründet haben, das waren noch so die wirklich, wo es losging das erste Mal?
Genau, ich meine, man sieht es ja auch im Namen, Silicon Valley. Ja. Also da waren ganz viele Mikrocomputerfirmen oder auch so Firmen, die eben High-End-Computer gebaut haben, Silicon Graphics, Sun Microsystems, ne? Andy von Bechtolsheim, der da ja auch in Palo Alto war, den man da ab und zu gesehen hat im Café Corona, nee, nicht Corona, Quatsch, Verona.
Das wäre jetzt geil.
Nee, Café Verona, direkt mitten im Palo Alto. War jetzt nicht Steves Café, hatte ein anderes. Musste man wissen, wo die Leute dann jeweils hingehen. Ne?
Und bist ihm dann auch wieder begegnet, als du diese Geschäftsbeziehung hattest, oder war das einmalig, dieses Treffen?
Nee, ich war ja dann Distributor und dadurch habe ich dann auch die Developer-Kurse in Europa organisiert. Ich war ja von meinem Background her Developer. Und das Erste, was wir hier gemacht haben, waren dann auch Developer-Kurse für Firmen. Und da war mehrmals also Steve Jobs eingeladen zu kommen, sollte kommen. Ich weiß noch einmal, kam er aus Moskau und sollte eine Zwischenlandung in Hamburg machen. Hat er dann, wie so oft, last minute abgesagt. Ärgerlich, wir hatten alles vorbereitet, eine Suite für ihn hier im Élysée-Hotel. Und wo dann seine Scouts vorher noch kamen und checkten, ob die Suite für ihn okay ist. Und dachten, er kommt, aber kam er nicht. Aber tatsächlich war es dann so, zweimal ist er nicht gekommen, aber zweimal ist er auch gekommen. Da haben wir Tours für ihn gemacht hier und haben Conference Keynote Speaker war auf der GUG, der German User Unix User Group in Wiesbaden. Da war er Keynote Speaker und mussten wir dann auch die Tour für ihn organisieren oder durften das. Da war ich dann auch im Hotel, wo er war und hab ihn dann natürlich zum Frühstück getroffen und so. Ne? Also ich kenne ihn jetzt nicht inside out von meinem Working Relationship, aber das Team um ihn herum, seine besten Leute hat er, fand ich jedenfalls, nach Europa geschickt, um hier den Europamarkt aufzubauen im Marketingvertrieb. Sind immer noch sehr gute Freunde von mir. Und da war ich ganz oft sehr, sehr nah dran. Manchmal, wenn dann neue Produktvorstellungen kamen, also nach 2 Jahren, hatte er, das war ja am Anfang ein bisschen auch ein Failure, weil es zu teuer war und er hat dann nachher so eine Pizzabox, nannte man das gemacht, Next Station. 2 Jahre später, muss ich jetzt rechnen, 91, glaube ich. Und da bin ich dann rübergeflogen, natürlich wieder zu der Keynote in der Davis Symphony Hall, wie auch schon die allererste Keynote, als er den Next vorgestellt hat. Und mich kannten ja alle bei Next, weil ich der Crazy Guy aus Germany war, mit dem sie alle gearbeitet haben an diesen Exportgeschichten und an vielen anderen Dingen. Ich hatte auch die Fabrik in Fremont durfte ich besuchen und all solche Dinge, was andere vielleicht nicht durften. Ne?
Das lebt jetzt hier Corona Times. Janik, bist du immer?
Ja. Genau, und einer der Leute, mit denen ich ständig zu tun hatte, war Baker heißt er, also sein Spitzname, der die berühmten Steve Jobs Keynotes mit ihm orchestrierte.
Ah, okay.
Und das war einer meiner besten Freunde, lebt heute in London, immer noch sehr guter Freund von mir. Und der hat mich mal reingelassen. Ja, weil wenn du einen Tag vorher kamst, dann Steve Jobs hat den ganzen Tag vorher geprobt. Also was so lässig auf der Bühne aussieht für uns, hat er den ganzen Tag vorher, hatte er schon die gesamte Location angemietet und hat dann jedes Detail geprobt. Ne? Also dieser Perfektionismus kam auch natürlich von hartem Training, sehr, sehr guter Vorbereitung. Und da durfte ich mal sozusagen Mäuschen spielen, wie Steve Jobs dort die Keynote probt. Was also er sagte mir auch, was Wilfried, wenn die uns hier erwischen, dann schmeißen die mich raus. Mhm. Da ist hier niemand. Ne?
Ja.
Und das waren so die besonderen Erlebnisse, ja, die man hatte.
Du bist ja eigentlich dann auch ein bisschen zufällig Händler geworden, weil es war ja nicht dein Plan, als du rübergefahren bist, danach dann Importeur für Next Computer zu werden, ne?
Nee, das meine ich. Du musst im Leben, glaube ich, immer sehen, okay, jetzt ist hier was ganz neu. Wo ist die Chance?
Zack. Und wo ist deine Rolle? Wo ist die Lücke?
Du, genau. Ne, wenn die Leute fragen, wer willst du machen, dann musst du die Hand heben.
Ja.
Und sagen, hey, hier, ich mach's.
Ja.
Und das war nicht immer meine Natur, aber ich hatte auch Leute um mich herum, die mich da ein bisschen gepusht haben, die aggressiver waren oder progressiver waren, gesagt, komm, das machen wir jetzt.
Und wie ist dann, ich meine, die Story ist ja dann irgendwann gekippt, als er quasi mit Next wieder zu Apple zurückgegangen ist und ja quasi die Grundlage von Next dann die Grundlage für OS genau. war, ne?
Es fing an, dass eben er die Hardware einstellte, weil es war einfach... Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Flop war, aber es ist nicht so abgehoben, wie wir alle dachten. Es war die geilste Maschine, die man haben konnte, aber sie war ein bisschen zu teuer, sie war zu aufwendig konstruiert in mancherlei Hinsicht, der Anspruch war einfach zu hoch. Und dann hat man am Schluss irgendwann geschaut, nachdem man immer und immer wieder Verluste hatte, was machen wir jetzt? Entweder machen wir die Firma zu oder wir retten das Beste daraus. Und das Beste war eben die Software, das Next Step. Und dann haben sie gesagt, okay, das Next Step, wir brauchen die Hardware eigentlich nicht. Wir können das auch auf Sun, HP, sonst wo laufen lassen. Die Leute lieben das Next Step, ne? Also das Betriebssystem. Und das lief so 2 Jahre. Und dann merkte man plötzlich, also da hatten wir dann auch schon keine Hardware mehr, sondern haben nur noch die Software verkauft. Das war auch ein harter Moment, weil man natürlich ganz andere Margen hatte. Und das war, ich habe das ja mal in diesem Corona-Situation Room da beschrieben, so die Sachen, wo man echt mit dem Rücken an der Wand steht. Ich hatte 300 Computer auf Lager und die waren an dem Tag, wo sie die abgekündigt haben, gefühlt erstmal wertlos und musste dann einen Deal mit meiner Bank machen.
Hast du noch einen bei dir rumstehen irgendwo?
Nee, Stefan hat noch einen, also Stefan Schambach. Ich habe mich irgendwann komplett davon verabschiedet, weil ich jetzt, ich bewahre jetzt nicht alte Kamellen auf.
Ja,
ich habe auch nicht noch meinen alten Atari ST oder C64 oder Mac oder so da stehen. Ne? Genauso wenig den Next. Schade eigentlich, aber...
Der holt das wert, ne?
Wahrscheinlich. Ich habe...
Original verpackt, ganz sicher.
Genau. Ja. Und aber das war also der erste Schreck, wo sie dann die Hardware eingestellt haben. Und 2 Jahre später war aber dann Apple auch fast an die Wand gefahren und musste gucken, ihr Betriebssystem war völlig verfrickelt, ihr ursprüngliches. Und das ging da nicht mehr weiter. Und Mac war ja ein modernes Unix-Betriebssystem, Next, und war unter den Kandidaten für Apple das nächste Betriebssystem zu sein. Ein anderes war von Jean-Luc Gasset, eine andere Firma, auch ehemaliger Mac-Mensch, der sich ein Franzose, der sich selbstständig gemacht hatte. Aber sie entschieden sich dann interessanterweise oder glücklicherweise für Next. Das war gar nicht eine Entscheidung, die mit Steve Jobs zu tun hatte, glaube ich, initial, sondern weil es wirklich so ein cooles Betriebssystem war. Ich weiß es deswegen, weil ich zu der Zeit auch oft da war, an der Chef von Next zu dem Zeitpunkt, weil Steve schon sozusagen ein bisschen raus war, weil er nämlich sehr engagiert war mit Pixar, seinem anderen
Investment. Ja, das stimmt, genau, das war.
Und Pixar war gerade an die Börse gegangen, wir hatten auch manchmal Pixar da besucht, war auch eine andere fantastische Story, aber verbrachte sehr viel mehr Zeit mit Pixar als mit Next, zu dem Zeitpunkt, als Next verkauft wurde. Und der Dominique Trompon, auch ein Franzose, der COO, glaube ich, war von Next, den kannte ich auch sehr gut, weil die Europäer bei Next, die kannten sich irgendwie und gingen oft miteinander essen und so. Und da war ich zufällig mittendrin, als diese Verkaufsgespräche waren. Und dass sie gegen Jean-Luc Gasset, den anderen Franzosen, pitchen mussten bei Apple. Das war eine ganz spannende Zeit. Und ich glaube, am Anfang haben sie Steve das gar nicht gesagt, dass sie da im Rennen sind. Weil sie dachten, nee, das sagen wir ihm erst, wenn es sozusagen in Sack und Tüten ist. Und ich glaube, ganz so war es dann nicht. Natürlich war er dann involviert. Aber ganz, ganz, ganz am Anfang war es tatsächlich nicht. Ne? Ähnlich wie beim Web. Das Web wurde ja auch auf Next erfunden von Tim Berners-Lee. Das kannten wir auch zuerst in Europa, weil er war jetzt kein direkter Kunde von uns, war nur ein Softwarekunde, aber seine Zusammenarbeit vom CERN mit dem DAISY führte natürlich dazu, dass wir sehr früh Zugang zum Web hatten und dass wir die ersten Webbrowser hatten auf Next. Also damals lief es ja nur auf Next.
Ja.
Und da gab es einige Leute unter unseren Developern, die das sehr früh erkannt hatten, das Potenzial. Muss ich gestehen, da war ich jetzt nicht unter den allerersten, die gesehen haben, wie geil eigentlich so ein Webbrowser ist. Aber kurz danach, nachdem immer mehr Leute sagten, Mensch, das ist eine coole Methode, um völlig betriebssystemunabhängig zu sein. Mhm. Und dann hat ja Marc Andreessen den
Mosaic-Browser,
Mosaic am Anfang entwickelt und dann Netscape gegründet mit Jim Clark, dem Co-Founder von Silicon Graphics. Und dadurch ging dann diese ganze Post ab mit Netscape in, also die erste richtige Explosion einer Software-Company im Silicon Valley für mein Gefühl. Und hat sich, wie wir alle wissen, Apple für Next entschieden. Und dann gab es nochmal ein Treffen, wo Steve nochmal alle eingeladen hatte, alle Developer auch und alle so, die im Umkreis waren. Was ist die Roadmap für Next auf Apple? Und da hat er dann gesagt, okay, hier ist unser Plan. Das war so ein Zwei-Jahres-Plan. Ich weiß auch heute genau das Meeting, wie die ganzen Codewörter waren, Rhapsody und so. Mhm. Und hat das so dargelegt. Hier ist die Roadmap mit eurer Software und allem eurem Know-how von Next. Mhm. Jetzt überall werden wir sein, in der ganzen Apple-Distributionslandschaft. Es wird großartig so. Aber wir wussten natürlich, hey, Leute, 2 Jahre nichts. Ja. Also was ist jetzt eigentlich die Grundlage für uns? Wir können unsere Software nicht verkaufen. Wir hatten ja so eine Warenwirtschaftssoftware auf Next entwickelt, die später dann zu Intershop wurde. Und dann sind wir nach Hause geflogen und das waren wie so viele Meetings mit Steve Jobs. Er war natürlich der Visionär und hatte einen klaren Plan, aber für einen selber war das dann manchmal frustrierend, weil man nicht sehen konnte, wo ist hier meine Rolle. Hm. Und dann sind wir zurückgeflogen und mussten einen Alternativplan aushacken. Ne? Und dadurch, dass wir diese Warenwirtschaftssoftware auf Next hatten und wir hatten ein paar Entwickler in Leipzig, ein paar Studenten, die hatten eine Version gemacht, die auf Netscape lief, haben wir dann entschieden, okay, das schauen wir uns mal an, ob das nicht ein anderer Weg ist. Und Stefan, also mein Co-Founder von Intershop, den hatte ich nach der Maueröffnung, sollte ich ja Next im Osten vertreiben. Dadurch lernte ich Leute in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Jena, sonst wo kennen, die lauter kleine Händler dort waren und die ich akquiriert hatte, um Next zu verkaufen. Und einer davon war Stefan Schambach in Jena. Und der war immer der aggressivste, oder sagen wir nicht der aggressivste, aber der am meisten gepusht hat. Mhm. Und der hat dann auch gesagt, Wilfried, du, den Osten hier, den kennen wir viel besser als du. Und gib uns doch eine Subdistribution. Ne? Und wir machen das hier alles. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine gute Idee, zumal ich stand immer 6 Stunden im Stau, wenn man da umfuhr. Ja, machen wir so, gründen wir eine Firma und ihr macht den Next-Vertrieb.
Also er hatte auch die Mentalität, hier zu schreien, wenn der Chance da war.
Genau, exakt, ja. Und für ihn war das natürlich auch großartig. Also muss sich vorstellen, vom Osten, ne, wo du die simpelsten Sachen nicht hattest und du bist plötzlich in dieser Next-Welt und mit Steve Jobs und Next-Computern. Ich meine, das war auch wiederum, ne, wie eine Mondfähre für die Leute. Und er hatte dann ganz andere Möglichkeiten, auch in Jena mit Studenten und günstigen Leuten und so dort zu arbeiten. Und er hat dann wirklich auch den Plan ausgeheckt, hat gesagt, wir machen jetzt von deiner Warenwirtschaft, die du auf Next hast, bauen wir jetzt mal eine Browser-Version.
Also das heißt, du hattest in deiner Firma diese Warenwirtschaft schon, war das schon irgendwie die erste E-Commerce-Anwendung? War das schon so? Oder
es war ja damals, wenn man es jetzt sehr technisch nimmt, war das ja eine Client-Server-Lösung. Mhm, ne? Also wir hatten damals schon, also alle unsere Händler, die wir in ganz Europa hatten, wir hatten ja auch die Software-Distribution für die Office-Pakete auf Next, die hatten wir europaweit. Das war eine Firma, die hieß Lighthouse. Die hatte also alles das zusammengebaut, was Microsoft hatte. Also es gab ein Write, Draw und so weiter. Und das hatten die gebaut als Office-Paket, damit man ja mit Microsoft konkurrieren konnte. Ne? Das ist ja heute noch so, oder eine Zeit lang war es jedenfalls so auf Mac, dass man ein eigenes Paket dafür hatte. Ne? Und der Gründer Jonathan Schwartz, den kannte ich auch sehr gut, weil der hatte das Datenbankpaket, hatten wir entwickelt für dieses Office-Paket für Lighthouse. Und wo war ich jetzt gerade hängen geblieben? Genau, bei Stefan. Genau, es war eine Client-Server-Architektur. Also man hatte ja, es war ja alles schon Internet, man hatte, ihr seid ja auch Mail-Leute der ersten Stunde sozusagen, wie Steve Jobs Mail konzipiert hat damals. Das war ja unser Killer-USP, ne? wie wir sie verkauft haben. Unsere Killer-App war eigentlich lange Zeit Mail. Ne? Mhm. Und aber man musste natürlich auch all das andere haben. Und dann haben wir schon eine Client-Server-Version gehabt von unserem Warenwirtschaftssystem. Also alle unsere Händler konnten auch online bestellen bei uns. Unser Server lief ja immer. Ne? Also man konnte in Next einfach eine Client-Version unseres Warenwirtschaftssystems aufmachen und konnte Software bestellen.
Das war die erste E-Commerce-Anwendung.
Die genau, aber lief nicht im Browser.
Ja, okay. Ja,
so. Und dann kam eben die Idee von Stefan.
Was ist denn im Browser?
Wir machen das, Next wird es jetzt lange Zeit nicht geben. Wir haben jetzt hier noch Next-Lizenzen zwar, aber Steve Jobs hat den Plan, dass er das eindampfen will. Das soll es nur noch auf Mac geben und so. Wir machen jetzt einfach eine Browser-Version. Ne? Und dann haben wir diese Browser-Version gebaut von unserem, das hieß Success, hieß unser Warenwirtschaftssystem. Und das war dann eben die Geburtsstunde von Intershop. Also Stefan hatte dann mal eine Kleinanzeige geschaltet in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, gab es einen Kleinanzeigenteil, wo man so Kapitalbedarf hatte, Investoren suchte, so für 300 D-Mark damals, oder so eine kleine, habe ich heute noch, den Reprint davon. Und damals nannte man das gar nicht irgendwie E-Commerce oder dergleichen, sondern es war, glaube ich, Teleshopping oder so haben wir das genannt, dass wir dafür Investoren suchten. Da meldeten sich lauter Leute mit Schwarzgeld. Es meldete sich auf interessanter Weise eine Firma, die dann ein Venture Capitalist war und die dann in uns investiert hat. Weil sie ein Büro in Leipzig aufgemacht hatten. Sie suchten Firmen im Osten, da gab es noch besondere...
Deutsches VC oder noch ein Amerikaner?
Nee, deutsche VC, was auch schon, wir kannten VCs gar nicht so und wir kannten den ganzen Begriff gar nicht. Ne? So, und die kamen dann und suchten speziell auch Firmen im Osten, weil es da besondere KfW-Gelder gab und entdeckten uns. Ja. Und dann fragten die uns nach einem Businessplan und dann haben wir da einen Businessplan gemacht, wie viel wir jetzt bräuchten, diese Software fertigzustellen. Und sie sagten, ja, mach das mal so, dass ihr das weltweit vertreibt und dergleichen. Und sagt uns mal, wie viel Kapitalbedarf ihr habt. Und da haben wir dann so gesagt, was ist die größte mögliche Nummer? 1 Million, ja, bräuchte man vielleicht. Und da haben wir Businessplan abgeliefert, kamen sie zurück und sagten, ja, Businessplan würde ihnen nicht so gut gefallen. Wir dachten schon, wir hätten zu hoch gegriffen. Sagten, nee, wir glauben eher so, ihr braucht 10 Millionen. Wir haben die Erfahrung, glaubt uns das. Ne? Und dann haben sie uns tatsächlich 10 Millionen gegeben. Und das war dann wirklich der Startschuss für eine irre Karriere, die wir hatten mit Intershop. Stefan ist gleich, glaube ich, gefühlt 3 Wochen später nach Silicon Valley geflogen und auch da geblieben. Und ich musste dann von Hamburg nach Jena umziehen, weil da ja dann das neue Gravitationszentrum war, die ganzen Entwickler waren, die ganzen Studenten und so, haben wir das da aufgebaut und war dann ein Jahr in Jena. Und in diesem Jahr, also nach einem Jahr war dann die erste Tranche, es gab ja so in Tranchen das Geld, ne? die erste Charge war, glaube ich, 3 Millionen, die waren dann nach weniger als einem Jahr schon weg. Und war auch alles kein Problem für die, da hatten die schon mit gerechnet.
Je schneller, desto besser.
Gleich. Genau, sie haben immer nur gepusht, mehr, schneller, schneller, schneller. Ihr müsst in mehr Länder, ihr müsst den mehr Geld ausgeben, vielleicht in den USA. Stefan, das war natürlich Wasser auf die Mühlen von Stefan, weil er da auch Vollgas geben wollte. Und dann hat er, haben wir einfach in vielen Ländern, in UK, in Frankreich und überall haben wir Niederlassungen aufgemacht. Wenn man sich das heute anschaut, in welcher Kürze der Zeit wir das alles gemacht haben. 96 haben wir das Venture Capital bekommen, 98 sind wir an die Börse gegangen, hatten damals einen der erfolgreichsten Tech-IPOs in Europa. Also innerhalb von 2 Jahren, das war ja so ein Zeitraffer, war das eine unfassbare, intensive Zeit, die wir erlebt haben. Und 98 war der Börsengang. Wir sind da, glaube ich, rausgegangen. Wir hatten uns, ich muss jetzt lügen. Ich glaube, wir wollten 100 Millionen, weiß gar nicht, ob es D-Mark oder Euro war, uns nochmal zusätzliches Kapital holen. Kann sein, ja. Und aber hatten dann gleich am ersten Tag, wurden wir mit einer Milliarde bewertet. Und das ging dann unfassbar so weiter. Und wir waren in der Spitze, waren bei 1500 Leute, hatten 30 Büros weltweit, bis hin nach Sao Paulo, Kapstadt, Tokio, überall. Weil wir diesen Druck auch hatten. Wir müssen weltweiter Marktführer sein für E-Commerce. Und wurden das dann auch. Und dann wissen wir alle, kam das Platzen der Dotcom-Blase. Kann man jetzt lange drüber philosophieren, was das...
Bewertung in der Spitze lag über der Lufthansa,
die damals... Ja, weit. 14 ja. Milliarden Euro war die, mhm. war die, mhm. war die Top-Bewertung, als unser Kurs mal bei 700 Euro war. Mhm. Aber the higher they fly, ja. Mhm. Also, und als wir dann mal in einem Quartal, weiß ich noch ganz genau, Ende 2000, viertes Quartal, wir hatten ein Forecast für die USA, 24 Millionen, glaube ich, Umsatz zu machen in den USA, und machten nur 4. Ja, das war dieses katastrophale Quartal, als die Präsidentenneuwahl war. Und da war dieser elendig lange Recount, weiß ich nicht, ob ich euch daran erinnert.
Ja.
Also es ist unklar, man ging am Schluss um 1000 Stimmen. Und man musste, wenn man Amerika kennt, dann weiß man so, solange, wenn Amerika nicht weiß, wer der Präsident ist, steht das Land still. Das heißt, die 24 Millionen, die wir geforecastet haben, die waren total real. Ja, da waren Kunden dahinter, völlig real. Kunden wie HP. Aber die gaben uns die Order nicht. Also kann man irgendwie gar nicht so nachvollziehen als Europäer. Mhm. Aber die Amerikaner sind da sehr, sehr, sehr führungsorientiert. Und ist einfach nichts passiert. Da mussten wir diese Meldung abgeben. Und da krachte unser Börsenkurs natürlich ins Bodenlose. Am 2. Januar 2001 war das dann. Und damit muss man auch klarkommen. Ne? Dann ist man nicht mehr bei 14 Milliarden, sondern dann ist man erstmal bei unter einer Milliarde. Und dann geht das noch so... Dribbelt das dann die folgenden Tage so weiter runter. Also man verliert in wenigen Tagen, wir selber waren ja alle Milliardäre auf dem Papier, verliert dann mehrere hundert Millionen im Tag.
Wie bist du damit damals umgegangen? Hast du das irgendwie einfach weggesteckt? War das eh nur abstrakte Zahlen oder bist du da in ein tiefes Loch gefallen?
Nee, überhaupt nicht, weil wir super busy waren. Wir waren viel zu beschäftigt, um in irgendein Loch fallen zu können. Ne? Weil wir sofort mit dem Aufsichtsrat gearbeitet haben, was machen wir jetzt, wie kriegen wir die Kurve? Wir dachten ja immer noch, wir kriegen die Kurve irgendwie. Ne? Also das ist irgendwie
rettbar. Weil ihr wusstet eigentlich, fundamental stimmt alles. Aber
genau. Und so ähnlich, wie es am Anfang gewesen war mit den Venture-Kapitalisten, die uns korrigiert hatten und sagten, ihr braucht mehr Geld, war es in diesem Fall so, dass der Aufsichtsrat, den wir hatten, uns gesagt hat, schneidet mal tiefer. Wir waren 1500 Leute und wir hatten einen tollen Aufsichtsrat, muss ich sagen. Und da waren dann unfassbare Figuren da drin, unter anderem mein sehr guter Freund, den ich bei Next kennengelernt hatte, Hartmut Esslinger von Frog Design, der wirklich freundschaftlich auch zu mir war und sagte, Wilfried, das wird für lange Zeit so bleiben, ihr müsst schneiden. Ne? Und Eckhard Pfeiffer, der CEO of the Year in Amerika gewesen war von Compaq.
Ja. Ah, Compaq, ja, genau. War der erste Deutsche, der Chef von einem amerikanischen Konzern.
Richtig, er war unser Aufsichtsratsvorsitzender. Und so hatten wir wirklich tolle, tolle Aufsichtsräte, die uns dann damals gesagt haben, Leute, ich wollte das dann runterbringen auf 1000 Leute. Man sagte so ein Drittel schneiden. Und sie kamen, denk mal lieber an 700. Und jemand anders meinte, ja, vielleicht sogar nur 500. Und das ist natürlich tough, wenn du die Leute alle eingestellt hast. Und das war ja so ein Battle of Talents in der Zeit, weil ja alle an die Börse gingen. Und man konnte nur mit Stock Options die Leute gewinnen. Und wir hatten 300 oder so Millionäre im Unternehmen in der Spitze von den Stock Options. Und das war so ein echt harter Reality-Check, dass das dann so runterging. Und dass wir dann aufgefordert waren, die Firma runterzuschneiden auf 500. Und ich war ja CFO, also ich hatte so formal die Aufgabe, wurde dann auch noch, in der Phase wurde ich dann vom Aufsichtsrat zum COO gemacht, weil die dachten, okay, Wilfried, das ist so ein Zahlenmensch und der ist auch härter, der kann das machen. Ne? Und da bin ich durch die Welt geflogen und war auch eine Zeit lang, war dann 6 Monate in San Francisco, weil da am Anfang dachten wir, das größte Problem war, dann mit 250 Leute. Und wenn man dadurch durch unsere ganze Etage ging mit Cubicles, kennt ihr ja alles. Mhm. Und ich glaube, die haben mir immer den Spitznamen Darth Vader gegeben. Er hatte damals schon so eine Frisur wie jetzt. Und wenn man dann wenn man dann so an die Cubicles vorbeigeht und die Leute denken, okay, da kommt der Typ, der schneidet, ne? Das heißt, morgen kommt die Kündigung, so, ne?
Und da bist du ja vom Typ überhaupt gar nicht, ne? Also ich meine, also, wie ich dich kennengelernt habe, ist dann, musst du ja auch.
Nee, aber du musst natürlich dazu, ja. Du hast in dem Moment die Aufgabe. Rolle, ja. Und du musst das einfach machen, ne? Und da hast du auch unfassbare, schlimme Erlebnisse menschlicher Art erlebt. Aber gut, da musst du halt durch.
Also von den ganzen Phasen, also ich habe, glaube ich, während wir hier sprechen, seit knapp einer Stunde, habe ich, glaube ich, 8 Ideen für Videos, die wir aufnehmen sollten.
Ich habe mehrere Podcast-Gäste-Ideen.
Ja, sorry, dass ich das immer so ins Detail...
Nein, ich wollte es genauso haben.
Also ich habe sie ja in der Zeitung miterlebt damals. Ich habe, glaube ich, auf dem Schulhof mit Aktien gedealt und dachte, das ist total normal, dass in Deutschland 10 Firmen an die Börse gehen in der großen Pause. Und du warst da mittendrin. Also du hast mir da jetzt einen Einblick gegeben, den ich vorher nicht hatte. Was mich mehr interessieren würde bei den Tiefschlägen, also auch wenn du jetzt durchgehst, und ich fand das so faszinierend, du hast eingangs den Satz von deinem Opa gesagt, das Glück, ne, musst du dann halt auch packen und nehmen.
Mhm. Er meinte das, glaube ich, für einen Skat.
Ist okay, wenn du es überträgst. Wenn du jetzt aber sagst, okay, da musst du durch, ja, aber wie bist du da durchgetaucht? Also wo waren so Punkte, wo du sagst, boah, und da war ich mal so richtig, richtig weit unten und so bin ich dann für mich da raus?
Es ist ja eine Erfahrung, die du am Anfang einmal machst, die bleibt als Muster. Du merkst, du bist am besten mit dem Rücken zur Wand. Und wir hatten ein paar dieser Tiefschläge, ich habe ja schon ein paar genannt, als Next seine Hardware einstellte. Da bist du mal definitiv mit dem Rücken zur Wand. Weil ich hatte, ich glaube, 400.000 D-Mark Dispo-Kredit bei der Bank. Damals gab es noch nicht diese Regelung, dass man nur 7 Jahre privat insolvent sein kann und dann entlassen wird, sondern man dachte, man wäre für sein Leben platt. Ne? Mhm. Ich hatte privat überall gebürgt, die Bank gibt einem ja gar kein Geld. Damit gab einem kein Geld, ohne dass man privat komplett gebürgt hat. Das heißt, ich saß irgendwie so da wie du, Rest des Lebens zahlst du nicht zurück. Mhm. Du kannst das vergessen, du bist pleite. Du kannst einfach von der Brücke springen, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Natürlich habe ich da nicht dran gedacht, aber ich bin dann zur Bank und habe denen gesagt, pass mal auf, entweder gebe ich euch jetzt hier den Schlüssel und ihr macht das. Ne? Die 300 Computer stehen ja da, könnt ihr ja verkaufen. Die sind ja die Sicherheit für euren Dispo. Oder wir machen es irgendwie gemeinsam nach meinem Muster. Ne? Und dann habe ich die Preise hochgehalten im Markt, bin nicht mit Dumpingpreisen rausgegangen, habe die 300 Computer alle ein bisschen unter Preis verkauft und habe das Dispo zurückbezahlt. Und das war eines dieser Erlebnisse, wenn man sagt, okay, du kannst da durchkommen, du wirst nicht weggehauen. Ne? Also du bist gut, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst.
Nicht die Nerven verlieren, sondern...
Genau. Und das war immer wieder der Fall. Und wenn du das ein paar Mal erlebt hast, dann wird das so ein bisschen zum Motto, dass du denkst, vielleicht bist du... Sind das so Challenges? Ne? Auf der einen Seite Glück musst du greifen, aber andererseits musst du auch mit dem Pech umgehen können, dass du das nicht verteufelst irgendwie, sondern sagst, okay, das haben ja alle anderen auch. Ne? Und genauso in der Dotcom-Phase, als das alles gecrashed ist, wir waren ja nicht die Einzigen. Wir mussten uns ja nicht sagen, wir sind jetzt schuld. Das waren ein paar Tage so, da dachten wir sind die Blödmänner, Mann, was haben wir für Mist gemacht? Aber nach einer Zeit wussten wir, nee, das waren alle anderen auch. Ja,
eigentlich vergleichbar mit Corona, ne, wo auf einmal alle Firmen irgendwie Kurzarbeit, KfW-Kredite, und das früher gesagt hättest, du musst das machen, dann hätte man gesagt, oh mein Gott, heute ist es ja Kurzarbeit Standard, ne, macht jeder. Also nicht jeder, aber fast jeder. Wie bist du, du hast ja aus der Intershop-Company dann irgendwann einen Teil rausgekauft, wie war die Geschichte und wie ist dann die ePages, über die wir ja am Anfang schon geredet haben, nämlich die Firma, die du heute noch führst, entstanden?
Ja, da muss ich ein bisschen Insights vielleicht erzählen. Es war so, dass wir diese Phase, die ich beschrieben habe, das runtersizen auf 500 Leute, also bis zu 700 habe ich es geschafft, um ehrlich zu sein, 500 habe ich nicht geschafft. Habe ich auch viel gelernt darüber, was einem Leute erzählen und was man machen soll und glauben soll und wegdelegieren soll, aber es ist eine andere Geschichte. Als wir das hat ja 6 Monate, 9 Monate gedauert. Und dann hat irgendwann der Aufsichtsrat gesagt, pass auf Leute, ihr wart fantastische Gründer, aber jetzt für diese Phase brauchen wir mal erfahrene Manager. Und dann haben die das ausgeschrieben, die CEO-Position, und wollten jemanden reinholen. Da haben wir auch teilweise Leute, die kosteten 2 Millionen, wo wir dann alle im Kopf geschüttelt haben. Wir waren ja auch noch Aktionäre. Uns gehörte immer noch irgendwie 30-40% der Company zusammen. Da haben wir gedacht, das ist nicht unser Ding. Ne? Und nachdem sie so etliche durch hatten, als Vorschläge, die wir auch nicht gut fanden oder zu teuer fanden, haben sie sich dann am Ende damit darauf geeinigt, dass sie sagen, okay, wir packen Stefan wieder nach vorne. Ne, der war so ein bisschen in den Hintergrund getreten für eine Weile, weil er dieses Downsizing auch nicht machen wollte. Und ich hatte dann gesagt, okay, für mich ist der Plan, wenn ich mit dem Downsizing fertig bin, ne, dann kann ich wieder rausgehen. Dann kommt der neue CEO. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es Stefan sein würde, aber es war okay. Mhm. Ja, wir haben uns da sehr friedlich getrennt. Mhm. Und dann war ich raus. Carsten war unser dritter Mitgründer, der war schon vorher raus, weil er eine Weltreise mit seiner Family machte. Und so war Stefan dann der alleinige Vorstand, Chef dort. Hat nochmal 10 Millionen reingetan. Das hat natürlich auch nochmal die Aufsichtsräte beeindruckt, dass Stefan so viel Huspe sozusagen hatte, zu sagen, ich packe nochmal 10 Millionen privates Geld wieder rein in Intershop. Mhm. Wir hatten ja einen Teil, einen kleinen Teil, muss man sagen, hatten wir realisiert beim Börsengang und auch später nochmal. Also uns ging es jetzt nicht schlecht. Aber finanziell sind wir da okay rausgekommen. Und dann war Stefan noch mal ein Jahr oder sowas CEO, bis er dann aber auch die Nase voll hatte von Downsizing, ne? Weil es ging ja weiter. Ja, ja. Das jedes Quartal war es dann immer so knapp und hat er auch keine Lust mehr drauf gehabt. Und dann haben sie irgendwann einen Finanzer zum Chef gemacht. Der hat es dann zwar auch nicht gerockt, keiner hat es gerockt nach uns. Mhm. Also die Firma gibt's immer noch, aber sie hat nie mehr diesen Spirit gehabt, nie mehr diese Bedeutung, die wir zu dem Zeitpunkt hatten. Ne? Ja. Also das würde ich auch jedem raten, bevor man jetzt die Gründer rausschmeißt quasi oder bitte zu gehen, das würde ich mal dreimal überlegen. weil das sind schon die Brains und die Minds der Firma, die den Mindset auch setzen, die Kultur setzen und so weiter. Ne? Kann man machen, muss man auch manchmal machen. Bei Steve Jobs hat es ja selber erfahren bei Apple, wie er rausgeschmissen wurde und später zurückkam. Das ist natürlich der prominenteste, aber das hat man oft erlebt. Das muss man sich sehr, sehr gut überlegen. Manchmal muss man dann mit schrägen Gründern leben.
Ich glaube, wir müssen noch 3 Folgen nachschalten.
Ja, ein bisschen haben wir ja noch. Also
auf jeden Fall.
Die E-Pages-Geschichte, du bist dann gegangen und hast dann sofort das rausgehabt. Wie war da der Schritt?
Stefan rief mich dann an, 6 Monate später. Ich war auf Mallorca. Ich hatte da meine Finca, die hatte ich gebaut, eigentlich auch für Intershop, damit wir da unsere Offsites machen können. Alte Offsite-Idee. Hatten wir Offsites auf Mallorca. Hatten wir auch mal gemacht mit allen Leuten. Da waren wir, glaube ich, knapp über 1000, haben wir ein Offsite auf Mallorca gemacht. Und ich hatte dann die Möglichkeit, da so eine sehr große Finca zu kaufen und zu bauen, wo wir dann unsere Team-Events machen wollten, so für 30 Leute. Habe ich dann auch gebaut und habe ich dann in der Zeit, als ich raus war bei Intershop, versucht fertigzustellen. Und rief mich Stefan an und sagt, Wilfried, wir haben ja diese beiden Produkte, also wir hatten so ein Small-Business-Produkt, mit dem wir groß geworden waren. Und wir hatten ein Enterprise-Produkt, das so Leute wie Otto einsetzten. Und sagte, wir können nicht beide weitermachen. Ja, wir müssen uns jetzt konzentrieren auf das Large-Enterprise-Produkt. Infinity hieß das. Und das Small-Business-Produkt, was ePages als Produkt hieß, auch bei Intershop, müssen wir verkaufen. Ne? Entweder du kaufst das oder wir suchen einen anderen Käufer dafür. Wir haben hier jemanden, ne, der bietet uns 1 Million dafür. Ne? Am Anfang kam er und sagte, wir haben jemanden, der bietet uns 3 Millionen. Dann sagte ich, ja gut, super, verkauf das für 3 Millionen. Finde ich eine gute Idee. Ja? Mhm. Meine Stimme hast du. dann sagt er, ja, ist jetzt leider abgesprungen und sie hätten nur noch 3 Tage bis zum Quartalsende und sie bräuchten jetzt unbedingt nochmal das Geld, um wieder in die positiven Zahlen zu kommen. Und er könnte es mir auch für 1 Million geben. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, der gibt mir das ganze Business, was mal Milliarden wert war, für 1 Million. Und ich bin nach Jena gereist und sah ein komplett committedes Team. Da waren 20 Leute, super committed hinter diesem Produkt, das wieder hochzufahren. Und wussten aber, entweder werden sie jetzt bei Intershop entlassen, das ganze Ding wird abgewickelt und ist null. Oder wir starten nochmal mit einer getrennten Unit. Und wie wir alle wissen, haben wir uns dann für diese getrennte Unit entschieden und haben gesagt, okay, kauft das raus, hier ist die Million, hier ist der Scheck noch gerade rechtzeitig auf dem Konto, damit ihr das noch buchen könnt in Q2. Und das Team ePages startet neu mit Wilfried als einzigem Shareholder. Und ich hatte ja die ganze Zeit diesen Mantel, oder diese Firma noch in Hamburg, die Next-Distribution gemacht hatte, die hieß Dart, hatte einen anderen Namen, die habe ich dann umbenannt in ePages, damit das alles homogen ist. Und deswegen heißen wir heute ePages. Das war im Juli 2001, glaube ich, oder 2002.
Und jetzt fast forward, du hast jetzt da eine Firma aufgebaut, die insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen eben sehr leicht die Möglichkeit bietet, E-Commerce-Lösungen zu machen, ne?
Genau, die Idee hinter war schon zu Intershop-Zeiten, haben wir gesehen, dass es so eine Opportunity gab, Software im Rechenzentrum zu machen. Also damals nannte man das noch nicht Cloud, ne, sondern das waren eben gehostete Lösungen.
Managed, ne? Services
oder ja, sowas. Ja. Ne? Und der Begriff Cloud kam erst ein paar Jahre später, aber im Prinzip war es das. Also man konnte im Rechenzentrum tausende von Shops laufen lassen, die nur im Browser administriert wurden. Und das haben wir damals auch als Paket an Intel verkauft und an viele andere, die Rechenzentrumsbetrieb gemacht haben. Das war also auch ein sehr erfolgreiches Produkt, auch bei Intershop schon. Mhm. Also Intel hat eine Lizenz gehabt für 5 Millionen und einige andere auch. Also es war jetzt nicht so ein kleines On-the-Side-Business. Es hatte viel Potenzial. Und es brauchte nur ein gutes Team, das das weiterentwickelt. Und das haben wir dann sehr konsequent gemacht, haben dann alle Hoster, die wir schon als Kunden hatten, Firmen wie Strato, die waren auch schon zu Intershop-Zeiten, hatten die das Produkt, haben wir angerufen, haben gesagt, seid ihr dabei, wenn wir das neu starten? Und die meisten haben gesagt, ja, wir machen es weiter. Und das war die Basis unserer Kunden. Wir hatten damals insgesamt 600.000 Lizenzen im Markt, aber die meisten wurden gar nicht benutzt. Also die hatten die Leute auf Halde gekauft. Ja, genau. Die hatten die auf Halde gekauft. Das musste ich dann auch schnell, habe ich dann sehr schnell bemerkt, dass dahinter gar keine Endkunden standen, sondern das waren nur Lizenzen, die Firmen wie Intel gekauft hatten. Und da war also kein Business zu machen. Das war eigentlich null. Und dann habe ich das mal so abgescannt, wie viele tatsächliche Kunden wir hatten, die das wirklich auch benutzt haben. Und das waren ein paar 10.000. Aber es war es allemal wert. Mhm. Und dann habe ich das Modell umgestellt und habe gesagt, okay, wir machen nie wieder dieses Software für 1 Million verkaufen, mhm, sondern wir machen Subscription. Vom ersten Tag an, weil es planbar ist. Und wir machen ein Subscription-Business mit allen Lizenzen, die wir haben. Am Anfang mussten wir natürlich Maintenance nennen, aber es war eine Subscription.
Eine der ersten SaaS-Firmen im Prinzip.
Genau. Ja. Genau. SaaS nannte man es, glaube ich, auch schon zu dem Software as a Service. Das hat ja Salesforce hat das dann ja promoted. Ja. Und mit diesem No-Software-Logo, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt.
Salesforce, das war meine erste Cloud-Lösung 2003.
Richtig. Ne? Aber das waren wir natürlich im Prinzip sowieso die ganze Zeit. Und wir haben, weil wir so viele Hoster hatten, also Hosting-Unternehmen, haben wir dann uns konzentriert nach kurzer Zeit auf den Hosting-Markt. Den kenne ich heute weltweit auch sehr gut. Ganz viele große Hoster sind unsere Kunden geworden. Und das machen wir bis heute. Deswegen sind wir auch keine bekannte Marke, weil wir immer hinter dem Hoster-Brand stehen. Ne? Also hinter Strato oder Telekom oder wer auch immer. Ne? Wir haben jetzt ein neues Produkt, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ganz anderer, neuer Markt, der jetzt weit in die Zukunft gerichtet. Aber das ist so ein bisschen die Story von ePages.
Wäre aber genau meine Frage gewesen, eben genau den Sprung nach vorne siehst, nachdem wir den Blick nach hinten einmal aufgearbeitet haben.
Ja, ist gerade eine ganz spannende Phase für uns. Fällt zufällig, muss ich sagen, mit Corona zusammen. Mhm. Aber wir haben 2014 hatten wir eine Situation, wo wir gesagt haben, ey Leute, wir müssen jetzt mal die Software von Grund auf neu entwickeln. Ne? Weil es gibt ganz neue Technology Stacks, unser altes Zeugs, was ein bisschen verfrickelt war, was zwar super gut funktionierte und ganz viele Feature hatte. Und die Kunden waren auch happy damit, aber es gab ein paar Dinge, die es absolut nicht lohnt, jetzt noch auf der alten Plattform zu machen. Dann haben wir 2014 gesagt, okay, wir entwickeln alles from scratch neu. Und das hat dann auch wieder, sollte eigentlich mal 2 Jahre dauern, ne? Und sollte sich natürlich aus den alten Umsätzen finanzieren. Hat dann viel, viel länger gedauert. Und das Produkt ist seit Anfang des Jahres auf dem Markt und ist eine fantastische Technologie. Ich behaupte mal, es ist die modernste E-Commerce-Technologie von ihrer Basis, vom Technology-Stack her. Aber es hat naturgemäß am Anfang nur wenige Feature. Und wir haben wieder aus dieser Not eine Tugend gemacht und haben gesagt, okay, wo finden wir jetzt mal Kunden, die gar nicht so hunderte von Feature brauchen, die man in so einem Online-Shop findet. Du hast ja auch eine Historie mit Alexander Graf mit Spiker und so weiter. Du weißt, wie kompliziert es sein kann. Ja. Das sind ja Enterprise-Projekte, die sind dann nochmal ganz individuell gestrickt mit viel Manpower. Aber wenn man so ein Standardprodukt macht, dann ist es ja gepackaged. Ja. Du hast quasi eine Feature-Liste und that's it. Ne? Ja. Und wenn du dann rausgehst und du vergleichst dich mit Shopify und BigCommerce und allen möglichen anderen Und dann hast du gewisse Feature nicht, dann sieht das schlecht aus. Ja. Mhm. Und also mussten wir uns entscheiden, wir gehen mal in ganz neue Märkte mit einem kleineren Feature-Set. Und unsere Prämisse war, okay, cooler Technology-Stack und sehr, sehr einfach zu bedienen. Usability musste top sein und wir gehen in den stationären Handel damit. Wir greifen also genau die Leute als Kunden auf, denen wir jahrelang das Business weggenommen haben. Also wir gehen auf die andere Seite, ne? Und helfen denen jetzt mit unserem ganzen Online-Know-how. Das war, wie gesagt, vor Corona. Wir wussten nicht, dass die ein Problem haben werden. Ne? Wir hatten noch ganz andere Konzepte für die. Wir hatten also das, oder haben auch nach wie vor das Konzept, das läuft unter In-Store-Commerce, dass wir das Einkaufserlebnis im Laden verbessern. Mhm. Ne? Dass man wir wissen ja alle, Smartphone haben wir immer bei uns. Und dass du im Laden quasi diese ganzen Feature bereitstellst, die Online-Consumer so schätzen. Ne? Also, ja. Dass du Bewertungen hast, dass du Verfügbarkeit sofort siehst. Heutzutage ist ja Online-Shopping, muss man gestehen, viel komfortabler als im Laden für viele. Nicht nur, weil es nach Hause geliefert wird, nicht nur, weil es günstiger ist, sondern auch, weil du endlos Aisles hast, also endlose lange Lagerverfügbarkeit und so weiter, sondern weil du auch wahnsinnig viel Informationen über das Produkt hast. Ne? Und das alles muss man jetzt dem stationären Handel beibringen, dass der Kunde das eigentlich auch gerne im Laden hätte. Das war jedenfalls unsere Prognose. Ne? Und wenn du heute diese Flagship-Stores siehst, die Otto macht, in der Mönckebergstraße zum Beispiel, dann siehst du das schon in Action, dass das passiert. Wenn du nach London gehst oder nach New York, dann siehst du, weißt du auch, da gibt es noch viel, viel mehr davon, wo du Smartphone im Laden benutzt. Ne? Sei es jetzt bei Adidas oder so. Also in den Top-Läden, die sich das leisten konnten, solche Pilotprojekte zu machen, da siehst du das schon überall, aber in der Masse siehst du es eben noch nicht. Und unsere Erwartung war, okay, wir bauen das jetzt mal für, ne, Steve Jobs würde sagen, the mere mortals, die Normalen, die Normalsterblichen. Wir bauen das für den Rest der Welt, dass die das auch bekommen. Irgendwann werden die das haben wollen. Ja. Ne? Und mit diesem Produkt sind wir dann rausgegangen und haben ganz neue Partner gesucht, die in diesem Umfeld vom stationären Handel schon sind. Und das waren eben die Payment-Firmen, die POS-Firmen, die diese Terminals liefern, mit denen du die Card-Reader hast und die also die Payment-Transaktionen im Laden machen. Man muss sich ja vorstellen, in etwa derzeit sind, je nach Branche ist es natürlich unterschiedlich, aber etwa 20% von Retail sind online und 80% sind immer noch stationär. Ja. Also immer noch sehr, sehr viel stationär. Also es ist immer noch ein größerer Markt, den man angreifen kann, den Leuten zu helfen. Und das ist immer noch die Prämisse, die wir haben. Also wie gesagt, alles noch vor Corona. Aber als Corona dann kam, war es natürlich von heute auf morgen ein Turbo, wo wir sofort an den Start gehen konnten mit all den Partnern, die wir hatten. Also PayOne auch aus Kiel, ich weiß nicht, ob du die kennst. Die Payment-Organisation der Sparkassen sind.
Ja, klar.
Und VR Payment, das ist die Payment-Organisation der Volks- und Raiffeisenbanken, plus noch ein paar andere. Wir haben Elavon, das ist einer der größten Payment-Provider weltweit, Tochter von der US Bank, die wir als UK-Kunde haben. Also wir haben mehrere von solchen Payment-Providern, die das in ihr Portfolio genommen haben und gesagt haben, wir wollen unser Payment-Portfolio erweitern, weil die alle natürlich als Wettbewerber Amazon haben. Ne, jede Transaktion, die bei Amazon läuft, ist eine Transaktion, die an ihnen vorbeigeht, weil sie nicht mit ihrem Kartenterminal läuft oder nicht über ihr Payment Gateway läuft, weil Amazon sein eigenes hat. Ne? Und jede PayPal-Transaktion geht an ihnen vorbei. Also die meisten jedenfalls. Sie haben auch PayPal integriert, aber wenn du Native PayPal machst, geht's an ihnen vorbei. Und also sind sie auch auf dieser Seite. Sie müssen eigentlich den stationären Handel stützen, obwohl es immer weniger wird. Mhm. Ne? Card Payments werden natürlich immer mehr, wurde durch Corona jetzt natürlich nochmal katapultiert auch, weil die Leute contactless bezahlen wollen. Selbst auf dem Wochenmarkt kaufe ich mittlerweile mit Karte ein, contactless, weil die ja auch die Grenze von 20 oder 25 Euro, 50 Euro angehoben haben. Also das checken jetzt auch viel mehr Leute, dass man mit Karten bezahlt.
Ja.
Und aber andererseits war es natürlich durch die Ladenschließung ein Boom für den Onlinehandel. Also dazwischen muss man irgendwo navigieren, dass man herausfindet, wie kann ich mit dem stationären Handel gemeinsam mit Kartenpayments, mit solchen innovativen Lösungen hier nach vorne gehen. Und das ist immer noch ein dickes Brett.
Aber der Markt ist gigantisch. Ja. Als du gerade auch die Zahl genannt hast, das macht natürlich völlig Sinn. Also ich in ein Gespräch mit Adrian Locher, den wir hier im Podcast hatten, da saß ich 2007 mit ihm zusammen und meinte, ja, die E-Commerce-Nummer ist durch. Das war noch vor Zalando. Also grandiose Fehleinschätzung. Und mit 80% ist das ja ein gigantischer Markt.
Ja, man kann es natürlich immer von beiden Seiten sehen. Die E-Commerce, rein E-Commerce-Leute sagen, ja, wir haben nur die Spitze des Eisbergs bisher abgegraben. Wir werden noch mehr abgraben.
Naja,
aber auf der anderen Seite, der stationäre Handel
hat ja auch
wird toi toi toi. Also das ist ja auch ein Erlebnis, das wir alle sehr schätzen, würde ich mal sagen. Ja. Das darf auch nicht verschwinden. Nee. Wir sind da haben wir auch ein bisschen jetzt eine religiöse Einstellung fast, dass wir sagen, ey Leute, wir machen das für das euch.
So wir machen dazu auf jeden Fall, wenn du Lust hast, nochmal eine zweite Folge, wo wir ins Detail gehen. Wir sind jetzt sehr über die Zeit. Wir machen noch eine letzte Frage.
Nee, ich hab eine Sache.
Ja? Ihr könnt ja ganz viel rausschneiden, oder?
Also, nee, das machen wir gar nicht. Auf keinen Fall. Also ich werde, wie schnell musst du gleich los?
Ja, mir ist egal.
Also. Ich möchte mit dir gleich noch ich will dir einen Videoclip zeigen, was mir heilig ist. Und das teilen wir danach auf YouTube. Also wer das sehen will, das machen wir auf Englisch. Das teilen wir auf YouTube. Ich glaube, MP weiß gleich, was ich vorhabe, wenn ich den gleich dazu hole. Aber das müssen wir gleich
machen. Kenne ich das oder kenne ich das nicht?
Kennst du vermutlich noch nicht.
Okay.
Weil das will ich dir zeigen und dann möchte ich mit dir drüber...
Viele, die mir heilig sind.
Ich erzähle es dir jetzt nicht, weil ich möchte es auch als Überraschung
machen. Genau, es ist eine Überraschung. Du musst ja auf YouTube schauen. Ich sehe zu, dass wir
schnell... Wir machen jetzt die letzte Frage Podcast. Haben wir eine neue Rubrik eingeführt. Wenn du eine Bucketlist jetzt hast oder hättest. Was sind die drei Sachen, die du in deinem Leben noch erleben möchtest?
Ich habe ja gerade, wie du weißt, zwei kleine, ganz süße Töchter.
Ja.
Ich bin ein später Vater. Heute Morgen aufgewacht mit zwei Kindern, eins davon, das nachts ins Bett gekrabbelt ist. Das eine ist 2,5 und das andere ist 3 Monate alt. Und das ist jetzt, glaube ich, im Fokus meines Lebens, ja, das jetzt voll mitzunehmen und so viel wie möglich mitzunehmen von den beiden süßen Mädels. Und das genieße ich jeden Tag. Und da habe ich mein Leben auch entsprechend verändert. Also man wird mich am Wochenende nur schwer erreichen können. Da lese ich keine E-Mails, kein gar nichts. Da habe ich meine Regeln, die für meine Kinder sind. Und das ist jetzt mal Nummer 1. Ja. Auf der Bucketlist muss man sagen, weil ich jetzt 60 bin, steht natürlich auch, ich muss neuen CEO reinbringen bei ePages. Mhm. Das kann man nicht ewig machen, was ich gemacht habe. Ich habe das jetzt 35 Jahre oder so gemacht. Mhm. Und das steht auf jeden Fall drauf, dass ich da jemanden reinbringe, der auch viel Retail-Know-how hat. Mhm. Also falls das jemand hören sollte, der sich berufen fühlt.
Ja, ich habe eine Idee.
Ich bin offen für Gespräche.
Super, ich habe eine Idee.
Und dann ja auch wieder an der Familie hängend und an all dem, was mich jetzt die letzten 35 Jahre immer getrieben hat und busy gemacht hat. Es gibt viele Plätze auf der Welt, die ich gerne noch sehen würde. Und die würde ich gerne sehen mit meinen beiden Süßen zusammen, bevor die in die Schule müssen natürlich. Deswegen habe ich da auch ein enges Zeitfenster. Bevor Lisa 6 oder 7 ist, dann in die Schule muss ich mit ihr dort überall gewesen sein. Ja, wo kommt bloß der Name Lisa her?
Sehr schön.
Genau, da fängt mich meine Geschichte wieder ein, das
super.
Stimmt. Ja.
Wilfried, vielen, vielen Dank. Danke dir. Ein großartiger Ritt. Ich habe die Geschichte ja nun schon ein paar Mal gehört, aber nochmal anders, wie das war für mich jede Sekunde spannend. Wir werden nichts rausschneiden und ich würde mich freuen, wenn wir noch eine zweite Folge machen. Irgendwann. Ja?
Irgendwann.
Danke dir.
Lieber Wilfried, noch mal ein kleiner Nachklapper von Michael. Wir haben ja vergessen, dich danach zu fragen, welche Bücher dich inspiriert haben. Und Christoph hat mir jetzt erzählt, dass du danach selber darauf kritisch hingewiesen hast. Und ich würde mich freuen, wenn du mir hier auf diesem Wege vielleicht noch mal deine Top 5 Bücher drauf sprichst. Und dann würden wir sie noch als Nachklapper an den Podcast dranhängen. Vielen lieben Dank, dein Michael.
Mein erster Buchtipp, der hat jetzt aktuell durch die Corona-Pandemie eine ungeahnte Aktualität bekommen. Das Buch heißt Die Welt im Fieber und ist schon vor 3 Jahren erschienen. Es behandelt die Grippepandemie von 1918, die sogenannte spanische Grippe. Und die Autorin Laura Spinney beschreibt darin, wie ich finde, super spannend und sehr detailreich, wie sich die Pandemie in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Aber auch die ganzen gesellschaftlichen Implikationen, die vielen Fehler, die bei der Bekämpfung gemacht wurden. Also aus meiner Sicht ein absolutes Muss für alle Politiker und Entscheider, die damit zu tun haben. So Begriffe wie Social Distancing, von denen wir dachten, dass sie ganz neu seien, genauso wie der Effekt von Mundschutzmasken, die schon damals halfen, die Pandemie zu stoppen, taucht alles hier in dem Buch sehr detailreich beschrieben auf. Ich hatte bisher immer geglaubt, die beiden Weltkriege wären die größten Katastrophen des letzten Jahrhunderts. Hier erfährt man aber zum Beispiel auch, dass die Pandemie von 1918 mehr Todesopfer hatte als beide Weltkriege zusammen mit mehr als 80 Millionen, 4% der damaligen Weltbevölkerung, wobei die meisten in der sogenannten zweiten Welle starben, die im Herbst eintrat. Also auch jetzt noch, glaube ich, eine interessante Lektüre vielleicht für den Sommer am Strand. Interessant ist auch die Namensgebung der spanischen Grippe, die nur deswegen so genannt wurde, weil Spanien eines der wenigen Länder war damals, die nicht am Ersten Weltkrieg beteiligt waren und deswegen Spanien eine freie Presse hatte, die keine Zensur unterlag. Man konnte deswegen einigermaßen neutral nur in der spanischen Presse die tatsächlichen Fakten nachlesen. Alle anderen Länder hatten das wegen des Krieges zensiert. Tatsächlich war der wirkliche Ursprungsort der Pandemie Kansas City in den USA. Mein zweiter Tipp, ein Buch, das mir sehr am Herzen liegt, Insanely Simple von Ken Segal mit dem Untertitel The Obsession That Drives Apple's Success. Das ist ein Buch, das auch schon etwas älter ist, von 2012. Ken Segal war Product Marketing Manager bei Next und dann auch wieder bei Apple. Er hat unter anderem die Think Different Kampagne mitkonzipiert. Simplicity ist eines unserer drei Mission Statements bei ePages und deshalb bekommt auch jeder neue Mitarbeiter von mir dieses Buch geschenkt. Aktuell muss ich wieder ein paar nachbestellen, weil jetzt im Juni eine ganze Reihe neuer Kollegen beginnt. Das Buch beschreibt sehr unterhaltsam, wie ich finde, die Schwierigkeit, wenn man etwas einfach machen will im Gegensatz zu komplex. Steve Jobs hatte ja bekanntlich eine nahezu Obsession, den Finger immer in die Wunde gelegt, wenn etwas nicht in diesem Sinne Design konstruiert oder auch nur verpackt war. Meine dritte Empfehlung, auch ein Silicon Valley Klassiker, schon auch mittlerweile 30 Jahre alt, erscheint aber immer wieder in revidierten Neuauflagen, zuletzt meines Wissens 2014, das heißt Crossing the Chasm von Geoffrey Moore. Er beschreibt darin die verschiedenen Stufen eines Product Rollouts mit unterschiedlichen Zielgruppen. Am Ende möchte man immer den Mainstream-Markt erobern natürlich. Dazu muss man aber am Anfang eine Kundengruppe von Innovatoren und Early Adoptern erreichen und gewinnen, die erstmal die Produktidee validieren, zum Beispiel bei Facebook am Anfang die Studenten. Die Schwierigkeit besteht dann immer darin, das Produkt von diesem Early Adopter-Markt in den Mainstream-Markt zu bringen, der eben ganz anderen Regeln gehorcht als der Early Adopter-Markt. Und das Buch beschreibt da sehr gut, wie ich finde, das Überspringen quasi dieser Schlucht, deswegen Crossing the Chasm. Gerade in Deutschland sieht man oft, dass viele ingenieursgetriebene Firmen das nicht schaffen. Ja, eigentlich müsste jetzt im Sinne von Simplicity Schluss sein bei drei Büchern, weil aber fünf gefordert waren, hänge ich noch zwei dran. Das erste von den beiden ist ja für mich quasi das Buch der Bücher, wenn es um deutsche Literatur und deutsche Sprache geht, die Budenbrox von Thomas Mann. Ich habe eine ganz besondere Beziehung zu diesem Buch, weil es in meiner Kindheit sehr lange Zeit das einzige Buch im Haus war. Ich glaube, meine Mutter hatte das zur Konfirmation oder zum Schulabschluss bekommen. Und als ich dann in der Schule lesen und schreiben lernte, habe ich immer versucht, das Buch zu lesen. Der erste Satz auf der ersten Seite geht aber schon fast über die komplette Seite und ist so tief verschachtelt, dass man als Kind das unmöglich verstehen kann. Also eine gewisse Schönheit der komplizierten deutschen Sprache, die sich sozusagen vor allem ausbreitet. Ich musste dann im Sinne von Simplicity erstmal ganz viele Karl May und Jules Verne Bücher lesen, bis ich irgendwann bereit war für die Buddenbrox. Hab das dann aber umso mehr genossen. Das fünfte und letzte Buch ist meine Empfehlung für Eltern von kleinen Kindern und damit eines, was ich gerade am häufigsten lese, weil ich damit meine Tochter ins Bett bringe. Besonders gut geeignet, wie ich finde, für ältere Väter mit sehr lebhaften Kindern. Das heißt Pettersen und Findus. Das ist eine ganze Serie von schwedischen Kindercartoons über den etwas verschrobenen alten Pettersen und seinen kleinen lebhaften Kater Findus, der ihn meistens morgens um 4 weckt, indem er in seinem Bett herumspringt, was meine Tochter auch manchmal gerne nachvollzieht. Das Lieblingsbuch meiner Tochter ist übrigens die Geburtstagstorte. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen.